Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Heute geht es um eins der wichtigsten Kommunikationsskills, nämlich das Zuhören. Eine Fähigkeit, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber in unserer digitalen und medialen Welt immer weniger praktiziert wird. Über diese beunruhigende Entwicklung sprechen wir heute mit Christian Mertin. Er ist Head of Corporate Communications and Media Relations bei Bayer und er sagt, wir müssen wieder lernen zuzuhören. Nicht nur als PR-Profis, sondern auch ganz allgemein. Ich bin Beatrix Thaar und freue mich sehr, Christian bereits zum zweiten Mal in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Christian.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich wahnsinnig, hier zu sein und dann auch noch zu einem Thema, was mich wie kaum ein anderes umtreibt. Also was könnte man Schöneres tun, als über solche Themen zu sprechen?
Da sind wir nämlich auch schon sehr gespannt auf dieses Gespräch heute. Ein ebenso herzliches Willkommen, aber erst noch mal kurz auch an meinen Co-Host Marissa Neureiter. Hallo, liebe Marissa.
Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich heute mit dabei sein darf.
Christian, du sagst, wir haben verlernt zuzuhören, ne? Also das kann man ja wirklich beobachten. Wir leben, viele von uns, beobachte ich auch in meinem Umfeld immer mehr so in der eigenen Bubble, ob jetzt auf Social Media, was die Politik betrifft, auch die Unternehmens, also die Corporate, der Corporate-Kontext, aber auch ja bei privaten Gesprächen. Oft geht's ja da nur noch darum, dass man die eigene Meinung oder ja die eigene Botschaft platziert, anstatt wirklich hinzuhören. Deswegen vielleicht erstmal, um reinzukommen in das Thema, was genau verstehst du eigentlich unter Zuhören?
Ja, die entscheidende aller Fragen gleich zu Beginn.
Ja.
Zuhören heißt für mich, und man kann das ganz prägnant und auf den Punkt bringen, ein aufrichtiges Interesse an den Perspektiven und Meinungen anderer zu haben. Das ist Zuhören.
Mhm.
Und du hast es eingangs ja schon wunderbar beschrieben. Das Thema ist in Wirklichkeit, muss ich gestehen, schon Jahre alt. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast einen LinkedIn-Post von mir gefunden. Der ist 4 Jahre alt. Da habe ich genau darüber geschrieben und habe eingangs einen Satz zitiert von Dagmar Rosenfeld, die Markus Lanz zu Gast hatte in einem der Pioneer-Podcasts. Dann haben die darüber gesprochen und Dagmar Rosenfeld hat gesagt, ja, das große Problem unserer Zeit ist, dass nur noch die eigenen Positionen gelten und kaum mehr jemand Interesse hat für die Meinung und die Ansichten des Gegenüber. Und das bringt es eigentlich genau auf den Punkt.
Das, was du gerade gesagt hast, also auch diese deutliche Entwicklung, das nicht mehr zuhören und nur noch auf die eigene Meinung pochen, wird ja auch auf Social Media ganz besonders deutlich, wie ich finde. Also Social Media hat sich ja auch eine Richtung entwickelt, jede eigene Plattform für sich. Und in einer Zeit, in der wir sowieso ständig schon mit Nachrichten, Informationen und Meinungen bombardiert werden. Es ist auf Social Media noch ein Tick extremer, finde ich. Und es scheint auch, dass gerade echte Dialoge immer seltener werden. Und die Algorithmen der Social Networks führen ja möglicherweise genau dazu, dass es oft gar keine echte Interaktion mehr gibt. Wie erlebst du denn dieses Nicht-Zuhören in deiner Rolle als Kommunikator auch?
Ja, also in Wirklichkeit wird es überall deutlich. Wenn ihr euch den Wahlkampf anschaut, den wir gerade hinter uns haben, Bundestagswahlkampf, wo praktisch überall und parteiübergreifend hinweg nur noch eigene Maximalpositionen aufgestellt wurden. Also natürlich ist Wahlkampf ein Werben für die eigenen Perspektiven. Ist ja völlig logisch. Aber sozusagen zu sagen, ich habe hier eine 10-Punkte-Liste und ohne die 10-Punkte-Liste gehe ich überhaupt in kein Gespräch rein. Und dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, aber ich habe hier auch eine 8-Punkte-Liste und wenn die nicht abgearbeitet sind, dann müssen wir erst gar nicht anfangen zu sprechen. So, und wer, ich sage mal, aufmerksam durch die Welt läuft oder wer sich aufmerksam Talkshows anschaut, Nachrichten, wird total intensiv feststellen, dass es, ich sag mal, gefühlt zu 90% immer nur darum geht, eigene Position klar zu machen und warum aus der eigenen Position heraus jetzt dieses oder jenes geschehen muss. Und Marissa, du hast natürlich vollkommen recht. Social Media ist sozusagen die Potenz all dessen, weil die meisten aller Kanäle, soziale Kanäle, Facebook, X, LinkedIn und wer auch immer, ja nicht zum Dialog gemacht sind. Ich fand das ganz lustig. Ich habe mich nochmal erinnert an eine Situation vor ein paar Jahren, wo mir in einer Veranstaltung ein Kommunikationsberater in einem Vortrag erklärt hat, wie gut doch damals Twitter sich zum Dialog eignen würde. Ich war nie der Meinung, dass Twitter ein Dialogmedium ist. Und es ist heute schlimmer denn je, nicht im Sinne von rechtslastig, das natürlich auch. Aber wenn ihr in eure Timeline reinschaut, seht ihr 2/3 nur Meinungspositionen. Ich habe die und die und die Meinung. Und der Rest ist lustig machen über die Meinungen anderer. Aber nie, und das ist auch nicht die Funktionsweise von Social Media, nie das Interesse an einem offenen, ehrlichen Austausch, wo man sagt, also ich stehe da und da, wo stehst denn du? Das geht ja so elektronisch auch nicht wirklich. Und insofern, ich muss immer wieder an diesen legendären Satz denken, den der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen mal gesagt hat. Social Media hat uns alle medienmächtig gemacht, aber nicht medienmündig. Und das bringt es wunderbar auf Punkt. Es gibt schon einen Grund, warum wir Profis sind in Sachen Kommunikation, weil nämlich mehr dazu gehört, als einfach nur irgendwelche Meinungen in irgendwelche Kanäle zu posten. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Und ich würde dir komplett zustimmen, dass die Social-Media-Kanäle ein zentraler, also der Brennpunkt sozusagen dieser Entwicklung sind.
Auf Bernhard Pörksen kommen wir ja auch gleich nochmal, glaube ich, zu sprechen, Kurt. Wie erlebst du denn dieses Nicht-mehr-Zuhören auch im Kontext von Social Media bei Bayer, also in deiner professionellen, beruflichen Ebene, in deiner Rolle?
Naja, also ich setze mich, wo immer ich kann, für Dialog ein. Und wenn ich dieses Ziel verfolge, muss ich eigentlich zumindest in weiten Teilen Social Media gleich mal ausschließen. Weil da finde ich keinen Dialog. Unsere Public Affairs Kollegen sind im Wahlkampf losgezogen und haben quer durch die Republik Dialoge geführt. Sie haben einfach mit Menschen gesprochen und haben versucht, Positionen zueinander zu bringen und natürlich auch unsere Positionen einzubringen. Aber sie haben das nicht maßgeblich über Social Media gemacht. Jetzt ist die PR-Profession natürlich nochmal eine etwas andere, weil es nicht primär darum geht, sozusagen mit wichtigen Stakeholdern im Sinne von Politik, Verbänden oder NGOs zu sprechen. Aber es muss unser Anspruch eben auch sein, wo immer wir können, Dialoge zu ermöglichen. Also wir haben ja bei Bayern eine gewisse Historie mit der Übernahme von Monsanto. Und ich kann nur sagen, da hat sich inzwischen jetzt viel verändert. Aber in der Anfangszeit, die Art und Weise, wie wir attackiert wurden, ohne dass eigentlich überhaupt jemand Interesse hat, wie unsere Position eigentlich ist. Da spielt ja auch die Causa Glyphosat eine ganz große Rolle, ne? Ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und gerade in dieser Zeit waren wir, glaube ich, ganz gut, nicht im Sinne von, also permanent Dialoge führen, aber im Sinne von nach außen schauen, nicht nur auf uns selber schauen und auch auf das eine oder andere reagieren, was da von außen auf uns zukam. Das ist ja sozusagen, kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf, der PR-Teil dieser Geschichte. Wie stark vertrete ich meine eigenen Positionen nach draußen oder wie bin ich in der Lage, auch auf andere zu reagieren? Wie stark schaue ich nach außen? Was passiert eigentlich in der Welt da draußen? An welchen Themen sind die Menschen überhaupt interessiert? Das ist sozusagen der PR-Teil des Zuhörens. Kommen wir aber bestimmt gleich nochmal drauf.
Ja, das tun wir. Bevor wir das tun, du hattest im Vorgespräch auch nochmal den Journalismus in diesem Kontext, beziehungsweise die Rolle des Journalismus bei dem Thema Zuhören auch erwähnt. Wir hatten jetzt Social Media, wir hatten Politik, Wahlkampf, ne, und hattest du so als Beispiele gebracht. Ich habe jetzt, wenn ich mir so die letzten Monate die journalistischen Formate so anschaue, schon festgestellt, oder so kommt es mir jedenfalls vor, dass da viele Formate inzwischen existieren, die auf den Dialog setzen. Mhm. Also gerade so, wenn man sich Radioformate anschaut, aber auch auf den regionalen Fernsehsendern zum Beispiel, sieht man schon den Versuch, die Stimmen, die vielen Stimmen aus unserer Gesellschaft einzufangen und zum Gehör zu bringen in den Dialog sozusagen zu kommen. Also wie siehst du das, also die Rolle des Journalismus?
Also ich würde dem zustimmen, würde aber zugleich sagen, ich nehme eine wahnsinnig große Bandbreite in der Hinsicht war, wie Journalisten ihren Job verstehen. Und da ist sozusagen das eine Extrem deine Position, nämlich unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und, ich habe es eingangs gesagt, aufrichtiges Interesse an unterschiedlichen Meinungen zu haben und die dann entsprechend gerne auch zu bewerten. Journalismus kann aus meiner Sicht nie neutral sein. Aber bewerten und dann zu Papier zu bringen oder ins Radio oder ins Fernsehen, Das ist sozusagen der eine Teil. Und dann nehme ich einen anderen Teil im anderen Extrem wahr, wo Journalistinnen und Journalisten eigentlich ihr Selbstverständnis primär daraus ziehen, zu kommentieren und der Welt die Dinge zu erklären, wie sie doch sein sollten. Also, und da wiederum, Marissa, das Extrem in Social Media. Also es gab Phasen, ich bin da nicht mehr so arg oft unterwegs, aber es gab Phasen, wo ich den Eindruck hatte, dass meine Timeline bei Twitter oder X primär voll ist mit Journalistinnen und Journalisten, die sich gegenseitig ihre Position um die Ohren hauen. Und da frage ich mich dann natürlich schon, okay, ist das Selbstverständnis des Journalismus, wenn ich sozusagen, also ich will niemand unterstellen, dass er einen Großteil seiner Zeit da nur auf Twitter verbringt, aber es gibt ja schon so ein paar Protagonisten, die mehrfach täglich ihre persönliche Meinung auf Twitter kundtun. Und da erinnere ich mich so ein bisschen an eine Zeit, in der es bei der New York Times eine große Debatte darum ging, genau um diese Frage, können Journalisten in den sozialen Medien sozusagen ihre eigene Meinung permanent posten? Und damals gab es klare Social Media Guidelines, die genau das eigentlich verhindern sollten, weil man einfach die Angst hatte, dass in der öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck entsteht, dass diese Meinungen auch sehr stark eben in die eigene Berichterstattung einfließen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems heute, wenn wir über die Rolle von Medien in der Gesellschaft sprechen, dass vielen Medienschaffenden ja vorgeworfen wird, dass sie parteiisch sind und dass sie mehr oder weniger entlang ihrem eigenen Weltbild berichten. Aber, und da gebe ich dir auch recht, ich sehe zugleich auch viele Formate im Journalismus und auch in anderen Ecken. Stichwort Podcast ist für mich ein ganz tolles Beispiel. Was wir heute machen, ist ein konstruktiver Austausch. Und wenn es in den letzten Jahren ein Format gegeben hat, was richtig boomt, dann ist es ja der Podcast, erfreulicherweise.
Du hast es gerade erwähnt, du bist ja nicht mehr so oft unterwegs. Ist das für dich eine deiner persönlichen Konsequenzen, dass du sagst, du ziehst dich auch ein bisschen von so Plattformen wie Twitter oder X zurück?
Ja, also leider muss ich sagen, weil ich Twitter lange Zeit als ganz tolles, ich sage jetzt mal nicht Recherchetool, weil ich habe da nicht recherchiert, aber ich habe in meiner Timeline, wenn man die einigermaßen pflegt, nicht nur mit Fans, sondern vielleicht auch mit Kritikern, sehr viel Relevantes und Wichtiges erfahren. Und das fand ich immer irgendwie gut, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, wenn ich da in meine Timeline reingehe, dann kriege ich mit, was in meinem persönlichen Umfeld Wichtiges passiert. Mhm. Zumindest in großen Teilen. Das war lange Zeit so und dafür habe ich Twitter immer geschätzt. Ich habe gesagt, was ich morgens brauche, ist den Medienspiegel der Firma und meine eigene Twitter-Timeline, dann bin ich gut informiert. Und das hat sich natürlich leider total geändert, dieses gegenseitig aufeinander draufhauen, und zwar überparteilich, sowohl von der linken als auch von der rechten Seite, hat dazu geführt, dass also auf den meisten meiner mobilen Geräte Twitter oder X leider nicht mehr installiert ist. Ich brauche es ab und an noch, um einfach auch Einblick in unsere Corporate-Kanäle zu haben und mal irgendwie das ein oder andere nachschauen zu können. Aber man findet von mir da nur noch sehr selten was, weil es mich ehrlich gesagt auch psychisch einfach zu angestrengt hat. Und das brauche ich ehrlich gesagt nicht unbedingt.
Es geht ja sehr vielen von uns auch so. Also viele ziehen sich ja auch ein paar Stunden am Tag zurück und schauen nicht mehr in die ganzen Timelines rein, weil einfach die Informationen, die reinkommen, einfach einen auch sehr aufwühlen können. Oder all das, was man halt lesen kann an Kommentaren, ist einfach auch etwas, was einen emotional so anstrengt, dass man einfach mal eine Pause braucht.
Also wir leben ja ohnehin und am Tag dieser Aufnahme mehr denn je in einer extrem aufgewühlten Zeit. So. Und wir als diejenigen, die entweder auf der journalistischen oder auf der PR-Seite ihren Job machen, sind ohnehin immer gefordert, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und zu wissen, was passiert da draußen. Im Idealfall nicht täglich, sondern eigentlich stündlich. Das heißt, wir kriegen das ohnehin mehr oder weniger als volle Ladung ständig ab. Und das heißt, ich muss irgendwie einen gewissen Hygienefaktor da betreiben und dann gucken, dass ich zumindest die Dinge, die mich darüber hinaus noch belasten und ich nicht unbedingt brauche, dann ausschalte. Und ja, also es ist total schade, und auch echt beeindruckend. Ich habe zum Beispiel neulich mit einem Podcast gehört mit dem Michael Bröker von Table. Und der hat, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber der hat einen der Protagonisten zu Gast gehabt, den ich mit weitem Abstand als einen der aggressivsten auf Twitter oder X wahrnehme. Permanent. Und ich kenne den gar nicht. Ich lese nur regelmäßig die Posts und die Tweets und denke jeden Tag, mein Gott, wie kannst du, übrigens Journalist, wie kannst du so aggressiv und so polarisierend unterwegs sein? Und dann habe ich diesen Podcast gehört, habe gehört, aha, ein Studium, Pfarrer als Hintergrund und der ausgeglichenste Mensch, den ich jemals in einem Podcast gehört habe. Und da ich war im Zug und ich war total perplex, hätte fast irgendwie verpasst, irgendwie auszusteigen, weil ich so beeindruckt war. Also ein Mensch, der in sich ruht und total sachliche und differenzierte Positionen vertritt, und dann gehst du auf X und guckst dieses Gebrüll und dieses Geschrei an. Michael Bröker hat es im Podcast sogar angesprochen. Ja, da komme ich zurück auf Pörksen. Medienmündig, medienmächtig oder andersrum. Können wir uns in den Social-Media-Kanälen nicht ähnlich verhalten, wie wir uns auch verhalten, wenn wir miteinander sprechen? Ganz normal. Ja.
Da verschieben sich gerade Grenzen, glaube ich. Also auch jetzt im Hinblick, wenn wir mal gucken, nicht nur Social Media hat es vielleicht vorgemacht, aber ich beobachte das schon auch jetzt tatsächlich in der Politik. Also es verschieben sich Grenzen, was den Kommunikationsstil und die Aggressivität betrifft. Und ich hoffe, dass das nicht immer mehr salonfähig wird, weil es ist ja so ein bisschen das, ne, je mehr du gewöhnt bist an eine Art von Sprachstil, desto normaler wird es für dich. Ja. Und das ist ja das Schlimme, ne? Also.
Und ich kann auch nur sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, als dagegen zu halten, immer wieder sachlich um die Ecke kommen, immer wieder Dialog anbieten. Ich habe gestern ein längeres Video mir angeschaut von Stefan Lambi, der ja gerade, also Filmautor, Filmemacher, der ein Buch geschrieben hat über "Und trotzdem hören wir uns zu" und unterwegs war in den USA, in Argentinien, in Italien und in Deutschland und verstehen wollte, warum die Demokratie irgendwie so bricht und warum wir nicht mehr miteinander reden. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber Stefan Lambi sagt da genau das Gegenteil. Wir dürfen und erst recht wir als Kommunikatoren dürfen da nicht zuschauen. Und wir müssen immer wieder darauf hinweisen. Ich habe nächste Woche eine Veranstaltung bei Bayer intern, wo genau das mein Vortrag sein wird. Weil, also wenn wir irgendwann nicht mehr miteinander reden können, weil jeder nur noch die eigenen Interessen vertritt und sich über andere lustig macht oder aufregt, ich glaube, dann, was sagte Lambi? Ich weiß es nicht mehr genau, dann steht Demokratie wirklich am Scheidepunkt. Und dem würde ich zustimmen.
Du sagst ja auch, dass gerade in unserer Branche, also der professionellen Kommunikation, ein Rückschritt in Sachen Zuhören zu sehen ist. Also wir sind wieder bei PR 1.0, schauen nur noch auf unsere eigenen Botschaften und überlegen nur noch, wie wir diese Botschaften bestmöglich verkaufen können. Im Vorgespräch meintest du auch, du nennst es One-Way oder Inside-Out-Stil, also senden, ja, empfangen statt Dialog. Viele, ja, sagen vielleicht, das ist ein bisschen übertrieben, aber woran machst du konkret diese Entwicklung denn für dich fest?
Naja, also zunächst mal weiß ich nicht, ob wir da, wo ich gerne hin würde, wirklich in Wirklichkeit noch nie waren oder ob ich es nur als Rückschritt empfinde. Aber auch da kommen wir natürlich wieder. Ich habe vorhin vom Selbstverständnis und oder Berufsverständnis von Journalisten gesprochen. Dann kommen wir jetzt auf das Berufsverständnis von PR-Verantwortlichen. Und da ist natürlich die entscheidende Frage, was sehe ich als meine Hauptaufgabe an? Sehe ich es als meine Hauptaufgabe an, die Interessen und die Themen des jeweiligen Arbeitgebers in der Öffentlichkeit zu vertreten? Ja, uneingeschränkt, natürlich. Aber ist das die einzige Aufgabe? Oder sehe ich es auch als meine Aufgabe an, nicht nur nach innen zu schauen, sondern auch nach außen? Und nie war es einfacher, nach außen zu schauen, weil ich muss nur meinen LinkedIn-Account, meinen Ex-Account, meinen Instagram-Account aufmachen und muss mir die digitale Kommunikation anschauen. Oder natürlich digitale Medien. Ist es auch meine Aufgabe, mir anzuschauen, also ganz kurz formuliert, erkläre ich nur als PR-Verantwortlicher der Welt, wie wir sie glauben zu sehen? Oder interessiere ich mich auch dafür, wie die Welt glaubt, bestimmte Themen zu sehen, für welche Themen sich Menschen überhaupt interessieren? Und ich bin einfach total getrieben, auch von der zweiten Aufgabe, weil ich finde, es ist total wichtig. Also wenn ich mir anschaue, bei uns geht es ja maßgeblich um die Themen Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit. Und da müssen wir doch wissen, wie unsere Stakeholdergruppen, die bei Bayer so komplex sind wie in kaum einem sonstigen Unternehmen, wie ticken die, woran sind die interessiert? Was triggert die vielleicht auch? Womit catch ich die? An welchen Stellen kann ich konstruktive und gute Diskussionen führen? Nur das bringt mich doch dann in der Kommunikation auch wirklich weiter. Und ich finde, das ist eigentlich sozusagen die Kernaufgabe. Da, wo man dran schreiben könnte, das ist 2.0. Alles andere war schon immer 0815 Aufgabe von Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, ihren jeweiligen Arbeitgeber in der Öffentlichkeit zu vertreten und sich um die Reputation zu kümmern. Ja, aber ganz ehrlich, das kann es nicht gewesen sein, finde ich zumindest.
Jetzt.
Oder?
Nee, da hast recht. Kommen wir jetzt mal zu
den. Sprachlosigkeit.
Ja, Sprachlosigkeit ist. Manchmal ist Schweigen auch ganz gut, weil du musst ja erstmal verarbeiten und überlegen, wie reagierst du, ne? Das ist ja auch ein Teil des Zuhörens, dass man nicht gleich wieder losplappelt, sondern erstmal überlegt, was ist da gesagt worden und wie ordnet man selbst das ein? So.
Also ich habe halt, weil ihr vorhin gesagt habt, vielleicht empfinde ich das nur auch als Rückschritt, weil wir in der Anfangszeit bei Bayer relativ viel zu diesem Thema gemacht haben und auch sehr erfolgreich waren, bis hin zu PR-Report Awards, die wir eingefahren haben. Und von daher habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass auch wir in unserer Kommunikation, auch deshalb, weil viel Veränderung anstand und so weiter, da noch mehr machen können. Ne? Aber grundsätzlich ist mir halt wichtig, dass man sich als Kommunikator dieser zwei Welten bewusst ist und nicht nur sozusagen morgens in jahrelange Routine in die Firma reingeht und guckt, okay, welche Themen stehen an und wie kommunizieren wir sie denn heute bestmöglich? Das ist 1.0.
Ja.
Und da müssen wir eigentlich drüber hinauskommen.
Was wir jetzt auch ganz spannend fanden als Aspekt rund um dieses Thema Zuhören, zu dem möchte ich jetzt nämlich nochmal kommen, die Gründe, warum hören wir eigentlich nicht wirklich mehr hin? Warum haben wir Zuhören verlernt? Und da haben wir in unserer Vorabrecherche ein Buch gefunden von Perksen. Wir sprechen heute schon öfters über Bernhard Perksen, den Medienwissenschaftler. Der hat nämlich vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das heißt Zuhören, wie passend, Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen. Und da beschreibt er eben bestimmte Mechanismen, die dazu führen, dass man nicht zuhört, die das Zuhören verhindern. Und dazu gehört unter anderem auch nachvollziehbar, dass wir, wenn unsere Welt um uns herum einfach so komplex und so konfliktreich ist und das in einer Taktung, dass wir verdrängen. Also wir sind tatsächlich Verdrängungsmeister und das Weghören und nicht mehr rezipieren. Wir hatten es ja gerade auch selbst mit unserem eigenen Verhalten, auch auf Social Media. Das stabilisiert uns in irgendeiner Art und Weise, stellt Perksen fest. Ne? Wie siehst du das?
Ja, I couldn't agree more, würde ich sagen. Ich habe das Buch auch zu Hause liegen. Ich muss gestehen, ich habe es nur geschafft, anzufangen zu lesen. Ich finde Perksen immer... Also wenn ich abends nach Hause komme, hoffe ich immer, irgendwas lesen zu können, was irgendwie nicht ganz so schwer ist. Aber Perksen ist doch sehr akademisch unterwegs. Und deshalb ist das, finde ich, ein bisschen anstrengend zu lesen. Aber im Kern in der Analyse natürlich total richtig. Unsere sich dramatisch verändernde Informationswelt. Ich habe mal eine Statistik parat gehabt, die kann ich euch jetzt nicht so auf den Punkt sagen, aber um ein Wievielfaches sich das weltweite Informationsvolumen vervielfacht hat in den letzten, ich glaube, 30 Jahren, und zwar exponentiell.
Jetzt mit der KI, kommt ja noch dazu.
Ja, genau. Und das ist sozusagen der nächste Accelerator. Aber also wir haben, ich müsste es wirklich nochmal raussuchen, das war eine exponentielle Kurve. Und am Ende war die Erkenntnis, also so die Informationen, die aktuell jeden Tag rund um die Welt fliegen, hatten wir vor 30 Jahren, glaube ich, in 3 Monaten oder irgend sowas. Mhm. Ne? Also eine unfassbare Steigerung von Informationen. Das zeigt natürlich die digitale Welt einen Großteil dazu bei. Da trägt die Social Media einen riesigen Anteil bei, aber natürlich auch die gesamte Elektronik, also Vernetzung von Heimnetzwerken zu Hause, ne, ist ja auch alles Information. Oder ich kann auf den Bermudas sitzen und per App meine Solaranlage zu Hause steuern und anschauen und all diese Dinge. Also Internet, riesige, gigantische Errungenschaft natürlich, ohne jegliche Frage. Aber natürlich kommen damit auch wahnsinnige Herausforderungen und das reine Informationsvolumen verbunden mit der Schnelligkeit, in der sich die Welt dreht, führt halt dazu, dass Millionen von Menschen überfordert sind damit und sich eigentlich nur noch zurückziehen und sagen, ich will weniger. Und am besten und am einfachsten ist es doch, ich ziehe mich in meine eigene Bubble zurück, in mein eigenes sozusagen Meinungsuniversum, freue mich dann auch, ehrlich gesagt, wenn ich auf den sozialen Kanälen Menschen finde, die mich in meiner eigenen Meinung noch bestätigen. Und das Gegenteil ist, das, was ich sozusagen mir wünsche und fordere, ist natürlich viel anstrengender, weil es Diskussionen bedarf. Gehe ich am liebsten mit meiner Frau irgendwie einen Kaffee trinken und wir sind uns über alles einig, ist einfacher, als mit meiner Frau kontroverse Diskussionen zu führen über Themen X, Y, Z. Und so ist es natürlich überall. Ne? Und ich kann dieser Analyse nur zustimmen. Es ist ein Phänomen unserer Zeit und nicht umsonst gehe ich und andere her und schaffen sich inzwischen Freiräume, gehen aus X raus, weil wir das irgendwie einfach auch nicht mehr psychisch hinkriegen.
Haben die Konflikte einfach auch zugenommen, ne? Das ist, also ich glaube, dadurch eben wird es für uns auch zu viel und deswegen verdrängen wir, ne? Ich glaube, oder vielleicht ist es auch nicht so, ich weiß es nicht. Vielleicht war es vor 30 Jahren auch nicht anders, was jetzt das Thema Reibung betrifft und das nicht das Anstrengen, was Reibung bedeutet und deswegen das sich zurückziehen oder nicht an sich heranlassen wollen und oder es ist tatsächlich mehr geworden, weil einfach de facto die Konflikte mehr geworden sind und aber ja, eben auch die Übertragung via Internet und via
die Sichtbarkeit.
Also es ist,
die Sichtbarkeit, ja.
Ja, genau. Da gibt es ja ganze Studien drüber. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Entwicklung, die Pörksen beschreibt, wenn er sagt, wir alle sind medienmächtig geworden, heißt, wir sind durch die sozialen Kanäle alle in der Lage, sozusagen einen großen öffentlichen Auftritt hinzulegen, wenn wir denn nur provokant genug unterwegs sind und polarisierend genug. Aber wir sind nicht medienmächtig geworden, heißt am Ende, dass es wahnsinnig viele Menschen da draußen gibt, die keinerlei Gespür dafür haben, was ihr Tun in den sozialen Medien eigentlich anrichtet und welchen Eindruck sie da hinterlassen. Also das Beispiel, was ich euch genannt habe von Michael Bröker und seinem Gast, ich habe mich wirklich fast tagelang gefragt, wenn ich dem zuhöre, ob der auch nur ansatzweise eine Vorstellung davon hat, welchen Eindruck Menschen von ihm haben, wenn sie nur seine sozialen Medien und seine sozialen Kanäle verfolgen. Ja, und man sagt ja so gerne, Social Media sind die Stammtische der neuen Zeit. Da ist schon was dran, weil, also ich war jetzt nie großer Stammtischgänger, aber so wie ich das einschätzen würde, ist es schon so, dass viele Debatten, die früher im Kleinen stattgefunden haben, auch wahrscheinlich populistische Debatten und laut und provozierend und so weiter, nämlich am Stammtisch, heute eben in der großen digitalen Welt für jeden sichtbar stattfinden. Und deshalb sage ich immer, dieser Satz, den Ferguson da sagt, ist für mich einer der Knackpunkte für eine sehr polarisierte Welt und Wahrnehmung.
Ja, beim Stammtisch ist es wahrscheinlich so gewesen oder ist es wahrscheinlich immer noch, je mehr der Alkohol fließt, desto geringer ist die Hemmschwelle, etwas zu sagen. Und bei Social Media ist die Hemmschwelle halt eine ganz andere, weil es einfach nicht stattfindet, weil viele denken, das ist digital, es ist keine reale Welt und die ist die Hemmschwelle der Anonymität auch nochmal ganz anders.
Ja, also den Alkohol hast du nicht, wobei ich nicht weiß, ob alle, die da posten, wirklich nüchtern sind. Aber es gibt schon eine zentrale Parallele. Also wer ist denn sozusagen der Anführer am Stammtisch?
Der Lauteste.
Naja, der Lauteste und der Populistischste und der Polarisierendste. Und wie ist es in den sozialen Medien? Ist ganz genauso.
Ja.
Und dadurch zeichnet sich Twitter heute aus, dass die am meisten Gehör finden, die am lautesten schreien. Ich kann da unserem Vorstandschef nur zustimmen, der auch immer sehr differenziert sich äußert und sagt, also diese ganze Digitalisierung, die ganze neue Medienwelt hat unglaublich viel Positives gebracht, aber wir sollten bitte nicht so tun, als käme sie nicht auch mit ganz großen zentralen Herausforderungen. Und da hat er recht.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben festgestellt, wir haben verlernt zuzuhören. Wir haben drauf geguckt, warum ist das vielleicht so? Warum hören wir nicht mehr so zu? Lass uns aber abschließend nochmal darüber sprechen, wie wir dieses Zuhören vielleicht wieder lernen könnten.
Ja, total gern.
Wollen wir zuerst auf die Unternehmen blicken? Also Listening First ist ja gerade bei Unternehmen, bei Kommunikatoren oft einfach gesagt. Aber was können denn Unternehmen jetzt tun, um weg von dieser reinen One-Way-Kommunikation und wieder stärker zu einem dialogbasierten Ansatz zu kommen, um eben wieder mehr zuzuhören? Du hast gesagt, du hast nächste Woche auch intern so ein kleines Format. Vielleicht kannst du uns ja auch einen kleinen Einblick geben, was du da deinen Kolleginnen und Kollegen so mitgibst. Muss man da neben bestimmten Formaten auch vielleicht einen Haltungswechsel vollziehen? Was ist denn deine Idee dazu?
Ja, also ich glaube, das ist eine ganz konkrete Sichtweise oder eine ganz konkrete Frage, wie du deinen Job verstehst. Und also wir sind zum Beispiel in der langfristigen Kommunikationsplanung bei Bayer. Also wir machen im Herbst, machen wir in der Regel, das zieht sich dann über ein paar Wochen, weil natürlich wahnsinnig viele Gruppierungen in unterschiedlichen Phasen einbezogen werden, machen wir halt eine Kommunikationsplanung für das kommende Jahr, wo wir eben nicht nur nach innen schauen und sagen, was sind denn die relevantesten Ereignisse in der Firma? Die sind zweifelsohne total wichtig. Und wenn wir den Launch neuer Medikamente haben oder neuer wichtiger Produkte im Agrarmarkt oder personelle Veränderungen oder natürlich Quartalszahlen, Bilanzpressekonferenz, Hauptversammlung, ist das natürlich total essentiell wichtig. Ist aber alles dieses Inside-Out. So, und deshalb gibt es einen zweiten Teil in der Kommunikationsplanung, der heißt Outside-In. Wo stehen wir denn mit der Gesellschaft? Welche Debatten werden denn geführt? Welche Themen, ihr kennt die ganzen Themenwolken, die kleiner und größer werden. Welche Themen werden größer, welche werden kleiner? Und das natürlich immer mit dem Fokus auf uns und unsere Welt, die da ganz knapp beschrieben Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit heißt. Health for all, Hunger for none. So, und dann merkst du natürlich auch, und dann kannst du Ideen entwickeln, in welche Diskussion sollten wir denn reingehen? Wo entstehen denn Debatten, in die wir uns vielleicht sogar nicht nur einbringen können, sondern müssen? Hier ein großes Thema, wo sich die Wahrnehmung in den letzten Jahren wahnsinnig verändert hat, wo wir auch eine aktive Rolle gespielt haben, ist bei dem ganzen Thema Gentechnik oder neudeutsch genannt Gene Editing, also die neue Form, für die Emmanuel Charpentier einen Nobelpreis bekommen hat. Ein kompletter Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung, aber vor allem auch deshalb, weil das Thema immer größer wurde. A, durch den größer werdenden Hunger in der Welt. B, technologischen Fortschritt. Und C, natürlich einen Nobelpreis. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir nach außen schauen und gucken, wo tut sich denn was? Und dann anschließend, okay, und wo haben wir da eine Rolle drin? Also der Kernbegriff dessen heißt Agenda Surfing. Nicht Setting, weil ich glaube, dass also selbst ein Unternehmen wie Bayer in der heutigen Welt, in der heutigen Informationswelt, glaube ich, kaum eine Chance hat, eigene Themen in der öffentlichen Wahrnehmung zu setzen. Es sei denn, sie gehen wirklich um uns selbst. Sondern du musst in der Lage sein, große Debatten, die entstehen, zu identifizieren rechtzeitig, deine Rolle zu klären und dich dann zu engagieren. Wir haben das bei uns mal den Loop-Prozess genannt. Loop-Prozess, weil es anfängt damit hinzuhören, die eigene Rolle zu identifizieren, Content zu produzieren, nach außen zu gehen und dann wiederum zu schauen, okay, welche Rolle haben wir jetzt in dieser Debatte da gespürt? Und dann wieder hinzuhören. Und das ist für uns ein Kreis. Es gibt selbst bei uns heute noch Räume, die heißen Loop-Raum, wo wir irgendwann mal gesagt haben, und da treffen wir uns, da machen wir genau das. So, und das wäre meine Empfehlung grundsätzlich an Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Also dieses Selbstverständnis, nicht mit einer Routine morgens reinzugehen und zu sagen, jetzt gucken wir mal heute, über welche Themen haben wir denn so, sondern ganz bewusst, am besten sogar irgendwelche elektronischen Tools zu haben, wo ich sage, also das Radar nach draußen ist bei uns essentieller Bestandteil der Kommunikationsstrategie. So. Und dann muss man gucken, ich meine, wir hatten so ein Beispiel, das kann im ganz, ganz Kleinen stattfinden. Wir hatten ein Beispiel, Renate Künast twittert zur Jahreshauptversammlung von Bayer. Hier versammelt sich der geballte Widerstand gegen Bayer Monsanto. Was ist passiert? Wir waren vorbereitet auf alle nur denkbaren Szenarien, die da passieren könnten, hatten einen Platz, hatten ein Foto vom Dach der Halle, wo man gesehen hat, dass außer 5 Leuten, die sich zu dem geballten Widerstand versammelt haben, der ganze Platz leer war. So, das Foto war gemacht, die Kollegen haben das innerhalb von 2 Minuten darunter gehängt und ehrlicherweise hätten wir nach 2 Minuten die gesamte Hauptversammlungsberichterstattung einstellen können, unsere Laptops zuklappen, weil dieses Ding so viral ging, bis hin zu Poschardt und Böhmermann und weiß Gott wem alles, dass dieser eine Tweet die gesamte Hauptversammlungsberichterstattung dominiert hat. So, und das ist jetzt ein Extrembeispiel und ein ganz kleiner Teil, aber man kann das natürlich auch viel größer einbetten und sagen, in welche Debatten wollen wir uns grundsätzlich einbringen, mit welchen Perspektiven und so weiter. Das zieht sich da dann über Monate hinweg.
Und da geht's ja dann auch, jetzt kommen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter auf die individuelle Ebene. Da geht's ja dann auch bestimmte Skill, jetzt komme ich wieder zu dem Wort Skill, den wir als Menschen privat, aber eben auch in unserer Rolle als Kommunikationsprofis, glaube ich, haben sollten, weil wir müssen ja auch dann aushalten können, und ich komme jetzt auch nochmal auf Perksen zurück, dass es andere Haltungen, andere Meinungen gibt und mit diesem Aushalten der Diskrepanz, der Trennung ja auch umgehen können. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man sowas auch nochmal selbst reflektiert, jetzt jeder für sich auch nochmal, um eben dieses Zuhören tatsächlich vielleicht bewusster auch wieder einzusetzen und bewusst auch zu üben?
Naja, ich finde das, ehrlich gesagt, also manchmal scheut man ja davor zurück, sich mit anderen Menschen zu unterhalten oder auf die zuzugehen, weil man weiß, da werde ich ja nicht bestätigt. Also der hat eine andere Meinung und es bringt mir ja dann nichts, weil es inhärent in uns sozusagen drinsteckt, dass ich ja eigentlich bestätigt werden will in dem, was ich glaube und meine. Ich finde aber, dass wir mit einer anderen Haltung daran gehen sollten und in solche Gespräche bewusst reingehen und denen eine Chance geben und sagen, vielleicht erfahre ich da noch mal eine ganz andere Perspektive. Vielleicht kann ich daran wachsen. Vielleicht kann ich mich auch selber hinterfragen. Und es gab schon viele Gespräche, die ich in den letzten Jahren hatte, wo ich hinterher meine Meinung umgeworfen habe und gesagt habe, also ich hatte jetzt bislang nur Quellen A, B, C und D und E. Die haben mir die eine Richtung vermittelt. Ich habe da aber noch mal eine ganz andere Perspektive jetzt gelernt. Genauso wie in diesem Michael Bröker Podcast, wo ich diesen Menschen auf einer völlig anderen Seite kennengelernt habe. Das hat mir wieder gezeigt und hat gesagt, ach siehst du mal, darfst du nicht nur auf Ex gucken, sondern musst vielleicht auch mal irgendwie, keine Ahnung, persönlichen Austausch oder Podcasts hören oder so. Das ist ja eigentlich in Wirklichkeit eine Bereicherung deines eigenen Meinungsspektrums. Und am Ende, wenn du bestätigt wirst, wirst du bestätigt. Aber du hast nochmal eine andere Perspektive gehört. Und deshalb ist das sozusagen eine Frage, wie gehe ich selbst mit sowas um? Suche ich nur nach Austausch, wo ich bestätigt werde? Oder suche ich ganz bewusst auch nach Gesprächen, die mich vielleicht selber ein bisschen challengen, wo ich aber selber dran wachsen kann und wo ich dann hinterher sage, hey, wow, wir haben zueinander gefunden, wir haben konstruktiv Positionen ausgetauscht. Und ich habe den Eindruck, jeder von uns hinterfragt sich so ein bisschen, was kann Kommunikation denn mehr erreichen? Super.
Jetzt sind wir auch schon bei unserer letzten Frage angekommen, und zwar unserer Game-Changer-Frage. Das haben wir schon öfters gehört. Du findest Podcasts ganz toll, die bereichern dich privat und auch beruflich. Aber gibt es denn noch ein anderes Tool, ein Erlebnis, ein Produkt, einen Menschen vielleicht, eine Begegnung, eine Methodik, was auch immer? Etwas, das dich halt in letzter Zeit oder vielleicht auch schon vor ein paar Wochen, Monaten so tief beeindruckt hat, was für dich und für dein Leben ein richtiger Game-Changer war?
Also, für mein Leben ist...
Kannst auch ein bisschen tiefer hängen.
Ich versuche meinen Job, grundsätzlich meinen Job, nicht mein Leben bestimmen zu lassen. Also was ich vor ein paar Jahren wirklich ein Gamechanger fand, war dieser eine Satz, den ich jetzt mehrfach von Perksen zitiert habe, weil der wirklich so alles auf den Punkt bringt. Und was ich momentan einfach nur voller Respekt, Ehrfurcht, Begeisterung wahrnehme in der Kommunikation, ist dieses ganze KI-Ding, was da auf uns zurollt. Also ich arbeite auch privat teilweise an so ein paar ehrenamtlichen Dingern, wo ich jetzt irgendwie das ein oder andere Tool feststelle, wo ich merke, innerhalb von 5 Sekunden alles erledigt. Der hat ja alles gemacht. Ein Kollege hat mir neulich ein Tool gezeigt. Wir haben glücklicherweise total faszinierend einen Kollegen, der bei uns aus dem Volontariat jetzt rauskommt, der größte Rockstar in Sachen KI ist, den wir jetzt glücklicherweise übernehmen können. Und den habe ich gefragt und habe gesagt, sag mal, gibt's eigentlich ein Tool, wo man einen fertig formatierten Lebenslauf in eine andere Sprache übersetzen kann? Weil das hatte ich im privaten Umfeld, hat mich jemand gefragt, und der Lebenslauf ist jetzt auch nicht irgendwie nur 3 Absätze lang, sondern auch 3 DIN-A4-Seiten. Wie geht denn das, ohne dass du hinterher alles neu formatieren musst? Ja, der kam halt mit dem Link um die Ecke.
Ich musste uns aber sagen, was das war, weil das wollen wir jetzt natürlich auch wissen.
Ich kann es euch jetzt spontan nicht sagen.
Das recherchierst du nochmal, dann können wir es auch in die Shownotes packen.
Genau,
oder auch nicht.
Genau, ich kann es euch recherchieren. Ich schicke euch das und ihr macht es in die Shownotes. Ey, faszinierend. Und ich habe einfach nur ein Word-Dokument mit Lebenslauf hochgeladen, auf den Knopf gedrückt, in Spanisch oder Französisch oder was auch immer. Fertig formatiert, inklusive Bild, alles da. Und das, also Gamechanger, boah. Aber natürlich auch in kritischer Hinsicht. Wir haben so eine Deepfake-Taskforce bei Bayer, wo wir versuchen, systematisch Risiken aus gefakten Videos zu erkennen. Wenn ich mir die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen da anschaue, dann kriege ich aber auch echt Respekt und Ehrfurcht, weil es kommt mit wahnsinnig vielen auch Risiken. Und ich bin mir noch nicht so ganz klar, wie wir die in Zukunft, also wie wir Wahrheit und Fiktion in Zukunft noch werden trennen können. Das wird eine Riesenaufgabe sein.
Ja, oder wie wir grundsätzlich das trennen wollen können, noch was vom Mensch und was von KI.
Genau. Kommt. So, jetzt haben wir uns in diesem Podcast irgendwie virtuell auch gesehen. Aber ganz ehrlich, in 2 Jahren könnt ihr nicht mehr sicher sein, ob ich es wirklich war oder ob ich da einfach irgendwie einen elektronischen Bot dran gestöpselt habe, der genau sagt, was ich eigentlich sagen will.
Ja.
Ja. Aber ich war es wirklich.
Mal schauen. Wir können uns ja mal einen Reminder setzen für in 2 Jahren. Dann können wir mal gucken, ob die Technik in 2 Jahren schon so weit ist. Und dann machen wir einen Podcast.
Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr vielen Dank, Christian, für deine Offenheit, deine Bereitschaft, auch so über dieses schwierige, aber auch sehr, ich finde, sehr, ja, auf vielen Ebenen, privat, beruflich, bereichernde Thema zuhören, zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
Ganz, der Dank ist auf meiner Seite. Total wichtiges Thema, und es lohnt sich, in sich zu gehen und sich damit zu beschäftigen. Ganz sicher.
Definitiv. Danke.
Danke.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.